Über diese Zeit kann man auch sprechen mit Konrad Weiß, der heute Publizist ist, Oppositioneller in der DDR war, sich beteiligte, dann ja in der Transformationszeit für die Grünen im Bundestag saß und mit dem ich jetzt darüber sprechen möchte und auch über seine Erfahrungen, seinen Aktivismus, seine Aktivitäten in der Zeit vor und nach 1990. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, hallo.
Wenn wir auf genau diese Zeit ab 1990 blicken und ich mit Ihnen spreche, dann ist ganz zentral und wird auch heute immer wieder zitiert, Ihre Rede 1992 im Bundestag als Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, haben Sie dort gesprochen, als es um die geplante Verschärfung des Asylrechts ging, die dann letztendlich auch beschlossen wurde, auch unter dem unsäglichen Namen Asylkompromiss. Sie haben dort gesprochen und begonnen Ihre Rede mit "Ich schäme mich". Vielleicht können Sie noch mal den Kontext dieser Rede erläutern.
Naja, das war eine Rede von vielen, die ich in diesem Zusammenhang in meiner Zeit im Bundestag gehalten habe, weil ich verantwortlich war in der kleinen Gruppe Bündnis 90, die Grünen. Ich kam ja aus dem Bündnis 90, also aus der Bürgerrechtsbewegung. Und wo es vor allem darum ging, die Haltung des wiedervereinigten Deutschland zu Fragen des Asylrechts zu klären. Ich würde mit meiner geschätzten Kollegin widersprechen in Bezug auf die Wiedervereinigung. Also das war durchaus nicht so, dass das nicht im Blick gewesen wäre. Schon seit dem Tag des Mauerfalls im November 1989 war uns sehr wohl bewusst, also zumindest dem Teil der Bürgerbewegung, dem ich angehört habe, Demokratie jetzt und dann später Bündnis 90, dass es dieses Spannungsfeld ständig geben würde, also Spannungsfeld, das sich am 9. November ja geradezu großartig kristallisiert, nämlich das Spannungsfeld auf der einen Seite der 9. November, der Jahrestag des Novemberpogroms und der Tag des Mauerfalls. Und die Bürgerbewegung hat es durchaus also auch schon von Anfang an im Blick gehabt, dass wir ja um Gottes Willen nicht in ein wiedervereinigtes Deutschland gehen, wo wir allein sind. Unter uns, das wollten wir nicht, dem haben wir entgegengewirkt. Das ist ja auch ganz symptomatisch gewesen, dass es bereits am runden Tisch Entwürfe gegeben hat aus der Bürgerbewegung, insbesondere auch Demokratie jetzt und dem Bündnis 90, für ein neues Ausländergesetz, für ein neues Ausländerrecht, für Asylrecht. Und dass dann auch die Volkskammer, die erste frei gewählte Volkskammer in ihrer zweiten Sitzung am 8. April 1990 ganz zeichenhaft als erstes die Schuld der Deutschen, die Schuld der Ostdeutschen natürlich auch bekannt hat gegenüber Juden, gegenüber Israel, gegenüber den Völkern, die vom deutschen Nationalsozialisten überfallen worden waren. Das war ein ganz bewusster Akt, der von uns initiiert worden ist und dem sich aber viele andere auch angeschlossen haben, aus der neu gewählten, gerade gewählten Freien Volkskammer. Und diese ganze Problematik ist auch sehr schnell im Blick gewesen. Die erste freie DDR-Regierung hat ja dann auch als erste eine Ausländerbeauftragte installiert, die Almut Berger aus unserer Gruppe Bündnis 90, die Grünen, war das, die dann auch später in Brandenburg diese Arbeit gemacht hat. Das war uns schon bewusst und wir waren uns auch bewusst, auch in den ganzen Verhandlungen und bei all den Gesprächen zum 4+2-Vertrag oder auch zum Einigungsvertrag, dass wir das im Blick haben wollten und uns war klar damals, und das halte ich heute nach wie vor für richtig, dass wir als wiedervereinigtes Land unbedingt eingebunden, fest, tief eingebunden sein müssen in eine europäische Gemeinschaft, eine Europäische Union, um einfach dieser Gefahr des Nationalismus, die natürlich immer auch da sein kann und da sein wird, um dieser Gefahr zu entgehen.
Wir hören einmal Ihre Rede im Deutschen Bundestag von April 1992.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich schäme mich. Ich schäme mich, Deutscher zu sein. Ich schäme mich, in einem Land zu leben, das eine Mauer der Gewalt, der Gefühllosigkeit, der Selbstsucht um sich baut. Ich schäme mich, in einem Land zu leben, in dem Menschen Beifall klatschen, wenn Menschen angegriffen, verletzt, vertrieben werden. Ich schäme mich, Mitbürger von Feiglingen zu sein, die Frauen und Kinder schlagen und drangsalieren und die Jagd auf jene Menschen machen, die bei uns Zuflucht und Hilfe suchen oder anders sind. 10 Menschen wurden in diesem Jahr von Rechtsradikalen getötet. Hunderte wurden geschlagen, getreten, verletzt. Tag für Tag werden Menschen, die eine andere Hautfarbe haben oder eine fremde Sprache sprechen, diskriminiert, benachteiligt, geschändet. Mehr als 1300 rechtsradikale Gewalttaten wurden bis Ende September in Deutschland verübt. 400 Mal wurden Bomben oder Brandflaschen auf Asylbewerberheime oder in die Wohnungen von Ausländern geworfen. Auch ausländische Diplomaten, Kaufleute und Touristen sind sich im Land der Deutschen nicht mehr ihres Lebens sicher. An jedem Tag dieses Jahres wurden Synagogen und jüdische Gräber geschändet, 360 Mal in 12 Monaten. Und die meisten Deutschen stehlen sich davon und schweigen. Was ist das nur für ein Land, in dem Hunderttausende auf die Straße gehen, wenn ihnen der Bau eines Flugplatzes oder eines Atomkraftwerkes missfällt, die aber von einer kollektiven Lähmung befallen scheinen, wenn es um das Leben ausländischer Mitbürger und Mitbürgerinnen geht. Die Barbarei der Rechtsradikalen wird aus den vielen kleinen Gewalttätigkeiten gespeist, an die wir uns gewöhnt haben und die wir fast widerstandslos hinnehmen. Wir haben es nur ungenügend gelernt, Konflikte gewaltfrei zu bewältigen, im Kleinen ebenso wie im Großen. Wir dulden die Gewalt im Straßenverkehr und die Gewalt der Erwachsenen gegen die Kinder. Wir akzeptieren, dass Gewalt gegen Frauen als Kavaliersdelikt angesehen wird. Wir nehmen die vielfältigen, die verbalen oder handgreiflichen Gewalttätigkeiten gegen Minderheiten und Andersdenkende gedankenlos hin. Wir dulden unter dem Vorwand, die Freiheit der Kultur zu schützen, dass uns und unseren Kindern unentwegt die scheußlichsten Gewalttaten vorgeführt werden. Es ist die Saat dieser vielfältigen Gewalt, die nun aufgeht. Unsere Demokratie, meine Damen und Herren, unser Land, können wir nur durch eine große Koalition der Menschlichkeit vor dem Rückfall in Barbarei und Totalitarismus bewahren. Diejenigen, die heute Neger aufklatschen, werden morgen uns und unsere Familien foltern und töten. Sie werden, wenn wir sie gewähren lassen, nicht danach fragen, ob wir Sozialdemokraten oder Kommunisten, ob wir christliche oder liberale Demokraten, ob wir Grüne oder Bürgerrechtler sind. Wir werden uns gemeinsam in ihren Vernichtungslagern wiederfinden, so wie es auch 1933 geschah, wenn wir sie weiter gewähren lassen wie bisher. Mancher von uns steht doch schon heute auf ihren Todeslisten.
Soweit Konrad Weiß 1992 im Deutschen Bundestag, jetzt am Telefon im Jahr 2021. Ja, vielleicht ohne viele Worte. Was sagen Sie denn zur Aktualität Ihrer Rede?
Ja, das überrascht mich nicht so sehr, weil ich im Grunde genommen ja mein ganzes Leben mich mit der Thematik befasst habe. Ich bin ja dadurch, dass ich recht frühzeitig das Glück hatte, mit Aktion Sühnezeichen in Berührung zu kommen und dann auch bei der ersten Gruppe dabei war, die 1965 in Auschwitz gearbeitet hat, politisch geprägt worden, menschlich geprägt worden und geprägt worden auch die Verantwortung für die Vergangenheit ständig im Blick zu haben. Ich habe damals in Auschwitz begriffen, was es heißt, Deutscher zu sein. Nämlich, das ist keine Frage der Schuld für meine Generation. Ich bin eine Generation, die im Krieg geboren ist. Es ist eine Frage der Verantwortung. Und dieser Verantwortung war ich mir eigentlich mein ganzes Leben bewusst. Ich habe das versucht, auch in meiner Arbeit als Filmemacher zu realisieren. Ich habe das später dann in meiner politischen Arbeit sehr in den Mittelpunkt gestellt. Und dass es zu einer solchen Entwicklung gekommen ist, dass wir eine nationalistische Partei, eine Partei von Demokratiefeinden wieder in den Bundestag haben, das ist natürlich eine Entwicklung, die mich absolut unglücklich macht, aber die ich eigentlich auch vorausgesehen habe. Denn es war unübersehbar, dass sich in den 80er Jahren im Westen wie im Osten rechtsradikale, nationalistische, nationalsozialistische Tendenzen stärken. Dass es zwar erst in der alten Bundesrepublik, dann später im Vereinigten Land starke Gegenkräfte gibt und die gibt es ja zum Glück bis heute, aber dass diese Gegenkräfte offenbar nicht ausgereicht haben, sehr, sehr vielen Menschen, die von diesen Verführern an der Nase herumgeführt werden, klarzumachen, dass sie ihre eigenen Henker wählen, wenn sie diese Leute wählen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, 1942 sind Sie geboren, in der DDR eine Lehre gemacht, dann Regiestudium für die DEFA tätig. Jetzt klang schon eines durch und das ist das, was man ja immer unter dem Stichwort Kontinuitäten versammelt. Wie sah denn eine frühe Auseinandersetzung damit aus, dass der Staat, in dem Sie gelebt haben, proklamiert hat, antifaschistisch zu sein, aber es anscheinend keine Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gab?
Ja, ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Natürlich hat es in der DDR auch, ähnlich wie in der Bundesrepublik, zunächst nach dem Krieg, das Bemühen gegeben, sich damit auseinanderzusetzen, was geschehen war. Ich glaube, aufarbeiten kann man das sowieso nicht, aber sich damit auseinandersetzen, das kann man und auch Lehren daraus ziehen. Das ist ja das eigentliche, das Wichtige. In der DDR war dann allerdings die Dramatik, dass die DDR sich als Staat zwar als antifaschistisch verstanden hat und auch nach außen hin deklariert hat, aber im Grunde genommen durch die Machtübernahme der Kommunisten, die aus Moskau nach Deutschland zurückgekehrt waren, und dann in der DDR ein stalinistisches Regime aufgebaut haben, dass sie sich damit im Grunde genommen unglaubwürdig gemacht haben und dieselben Mittel angewandt haben, die sie erst verurteilt haben, unter denen sie selber gelitten haben. Das ist das tiefe Drama, die tiefe Tragödie dieser Leute und auch im Grunde genommen der DDR. Dadurch ist diese antifaschistische Idee sehr diskreditiert worden. Das ist natürlich alles nicht so offensichtlich gewesen. Das war auch bei mir ein längerer Prozess, bis ich das begriffen habe, wie die Zusammenhänge sind, was da geschieht. Der Anfang war im Grunde genommen auch 1964, als wir die erste Fahrt von Aktion Sühnezeichen nach Auschwitz machen wollten. Das war alles geplant. Wir standen an der Grenze in Görlitz, hatten Einladungen aus polnischer Seite, wollten auch nach Auschwitz. Aber die DDR hat uns nicht ausreisen lassen, weil die Argumentation der DDR-Oberen, der SED, war zu sagen, damit hatten DDR-Bürger nichts zu tun. Wir sind Antifaschisten, wir haben alles besser gemacht nach 1945. Und was ihr da wollt, nämlich um Verzeihung bitten und ein Zeichen der Sühne zu geben, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. So ist es dann dazu gekommen, dass wir ein Jahr später, wir sind dann 1964 nach Sachsenhausen und nach Ravensbrück zu den ehemaligen Konzentrationslagern gepilgert. Und sind dann 1965 illegal nach Polen eingereist. Wir hatten zwar Einladungen von Privatpersonen und haben uns dann aber erst jenseits der Schlagbaums, die es ja damals noch gab zwischen der DDR und Polen, haben uns erst jenseits der Grenze als Gruppe zusammengetan. Eine Gruppe von Männern, die nach Auschwitz gepilgert ist, und eine Gruppe von Frauen, die in Majdanek gearbeitet hat.
Sie haben gerade schon angesprochen, die Aktion Sühnezeichen, Ende der 50er Jahre gegründet auf der Synode der evangelischen Kirche mit dem Aufruf, dass die NS-Vergangenheit, die deutschen Verbrechen, wenn nicht aufgearbeitet werden sollen, wie Sie gerade kritisch angemerkt haben, dann aber auf jeden Fall bearbeitet werden müssen. Dann teilt sich diese Organisation durch die deutsche Teilung. Vielleicht können Sie noch mal genauer darauf eingehen, wie sah denn diese Arbeit von Aktion Sühnezeichen und vor allem aber auch das Selbstverständnis aus in der DDR?
Die Aktion Sühnezeichen ist ja von Lothar Kreisig 1958 als eine gesamtdeutsche Organisation gegründet worden. Und interessanterweise war das Interesse auch für die ersten Einsätze aus der DDR heraus sehr groß. Nur die DDR-Bürger durften, ähnlich wie wir später nach Polen, nicht an diesen ersten Einsätzen in Norwegen und in Holland und Frankreich teilnehmen. Natürlich nicht. Und nach dem Bau der Mauer war dann natürlich jede Hoffnung darauf, irgendwie gemeinsam in ein solches Lager zu machen, absolut auf Jahrzehnte hin unmöglich geworden. Lothar Kreisig selbst war ja als Präses der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Kirche der Altpreußischen Union hieß das damals noch, hat sich dann entschlossen, seinen Dienstsitz von West-Berlin nach Ost-Berlin zu verlegen und auch privat in Ostdeutschland zu wohnen, also erst in Berlin und dann auf seinem Gut bei Brandenburg in Hohenfels-Jeser. Und hat dann zusammen mit Christian Schmidt und anderen in der DDR Aktion Sühnezeichen aufgebaut. Und 1962 konnte dann das erste Lager stattfinden in Magdeburg. Da sind mehrere Kirchen entrümmert worden, die seit dem Zweiten Weltkrieg als große Trümmerhaufen dort standen. Da haben dann die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen diese Kirchen entrümmert. Meine Frau war 1962 in Magdeburg schon mit dabei und wir haben es auch beim bei der Pilgerfahrt 1964 kennengelernt. Also insofern sind wir eine ökumenische und eine Sühnezeichen-Ehe. Ja, die Arbeit von Aktion Sühnezeichen in der DDR war anders als Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Ursprünglich hießen beide Organisationen Aktion Sühnezeichen des Friedensdienstes, ist sehr später dazu gekommen. In der DDR waren keine Langfristeinsätze möglich, was ja der Grundgedanke von Lothar Kreisig gewesen war: Lasst uns ein Zeichen mit unseren Händen setzen, lasst uns etwas aufbauen. Dort, wo die Deutschen den Menschen am meisten wehgetan haben, in einer ehemalige Kirche aufbauen oder ein Behindertenheim oder sowas. Das war nie möglich in der DDR, sondern da hat sich eine besondere Form entwickelt, die der sogenannten Sommerlager von 14 Tagen oder 3 Wochen oder manchmal auch 4 Wochen, wo dann junge Leute ihren gesamten Jahresurlaub drangegeben haben, um bei solchen Projekten zu helfen. Also das war ein ganz typisches Projekt, war dann zum Beispiel diese Entrümmung der Kirchen oder später in Dresden, auch die Entrümmung einer Kirche und aber auch die Hilfe beim Aufbau von einer Behinderteneinrichtung, von einem Krankenhaus. Diese beiden Formen, die dann 1992, also 2 Jahre nach der Wiedervereinigung, hat es dann auch die Wiedervereinigung von Aktion Sühnezeichen gegeben. Diese Form war dann also anders als in der Bundesrepublik und hat aber auch einen Sinn gemacht. Im Laufe der Zeit sind es viele, viele hunderte junge Leute auch in der DDR gewesen, die auf diese Art und Weise sich beteiligt haben und auch ein Zeichen gesetzt haben. Dieses Zeichen war ja ganz wichtig. Und das ist auch so verstanden worden, auch im Ausland.
Das Zeichenhafte würde mich nochmal interessieren. Also wenn Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen aufgebaut wurden, dann war das sicherlich auch in Auseinandersetzung mit der sogenannten NS-Euthanasie, auch ASF da, Aktion Sühnezeichen da, als eine der Organisationen, die das früh thematisiert hat im Vergleich zur Gesamtgesellschaft, kann man sagen. Gleichzeitig aber irritiert mich ein bisschen das Zeichen, dass man Kirchen entrümmert, die ja von den alliierten Bomben zerstört wurden. Inwiefern gab es denn eine Auseinandersetzung mit Jüdinnen und Juden in der DDR? Inwiefern hat man sich da solidarisch gezeigt?
Also diese starke Beziehung zur Behindertenarbeit, die rührt von Lothar Kreisig her. Lothar Kreisig hat als einziger deutscher Richter, er war Amtsrichter in Brandenburg an der Havel, er hat als einziger deutscher Richter gegen die Euthanasiemorde der Nazis protestiert. Er hat den Verantwortlichen Reichsführer der SS, Philipp Buhler, wegen Mordes angeklagt, hat erstaunlicherweise keine größeren Folgen gehabt. Es ist nur von Hitler persönlich aus dem Dienst entfernt worden. Aber er ist nicht ins Konzentrationslager gekommen, sondern konnte seine Arbeit als Bauer weitermachen und hat vor allem auch in der bekennenden Kirche sehr starken Einfluss genommen. Sodass also dieser Gedanke an die Euthanasie von Anfang an mit drin war in der Arbeit von Aktion Sühnezeichen und natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, mit der Frage der Arbeit in Israel. Das war nicht so einfach am Anfang, weil man natürlich, also für die ersten Freiwilligen, ich kenne auch einige noch von den Alten, die damals mit dabei gewesen sind. Diese Arbeit war natürlich erst auch kritisch gesehen in Israel selbst. In der DDR gehörte die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus zumindest theoretisch sehr stark auch zur Arbeit von Sühnezeichen dazu. Es war das Problem, dass es sehr wenige jüdische Einrichtungen in der DDR gab, sodass also zwar symbolisch gewissermaßen immer an den Jahrestreffen von Aktion Sühnezeichen, die immer am Jahresende stattfanden, auch 1 oder 2 Vertreter der jüdischen Gemeinde oder der jüdischen Community mit dabei waren, aber die Möglichkeiten, in die jüdischen Einrichtungen zu arbeiten, die war eher gering. Das beschränkte sich eigentlich auf jüdische Friedhöfe, die ja von der DDR völlig vernachlässigt worden waren, lange Zeit bis in die 80er Jahre, die zum Teil auch entweiht worden sind, wo dann Dinge gebaut worden sind, die nicht auf einen Friedhof gehören, der ja für alle Ewigkeit da ist, ein jüdischer Friedhof. Aber das war also auch Teil der, wie man heute zu sagen pflegt, der DNA von Sühnezeichen, sich damit auseinanderzusetzen. Und im Übrigen war es auch so, dass auch innerhalb der jüdischen Community, die ja sehr klein war, es gab zum Schluss der DDR noch etwa 500 Jüdinnen und Juden in der DDR, die in Gemeinden organisiert waren, also ganz winzige Gemeinden. Das gehörte auch dazu, dass ein großer Teil derjenigen, die nach dem Krieg zurückgekommen waren aus den Konzentrationslagern, aus den Vernichtungslagern und in der DDR leben wollten, dass die aber durch die DDR selbst 1952, 1953 vertrieben worden sind. Es hat da eine Welle von antisemitischen Übergriffen gegeben, staatlich organisiert, staatlich gewollt. Durchsuchungen in den Gemeindebüros, die Verhaftung von Rabbinern, von Gemeindeältesten, sodass also viele Leute damals, viele dieser Heimgekehrten, fluchtartig die DDR verlassen haben. Und das führte dann eben zum völligen Ausbluten und zur völligen Überalterung dieser kleinen jüdischen Gemeinden. Das war dann auch die Situation 1989 beim Ende der DDR. Ein ganz wichtiger Impuls ist dann auch durch die Bürgerbewegung gegeben worden, und zwar eine Erklärung, die schon von uns am runden Tisch verfasst worden war und dann auch in die Volkskammer übergenommen worden ist, nämlich dass Juden und Jüdinnen aus der zerfallenden Sowjetunion, aus den Ländern, wo auch wieder ein Antisemitismus aufbrodelte, in Deutschland Asyl bekommen sollten. Das ist auch dann so praktiziert worden. Das hat dazu geführt, dass in ganz Deutschland dann im Laufe der 90er Jahre sehr, sehr viele jüdische Gemeinden wachsen konnten, sehr viele Zuflucht gefunden haben. Manche nicht für immer, einige sind nach Israel weitergegangen, aber viele haben auch in Deutschland doch dann Zuflucht gefunden aus Russland oder den anderen Ländern der Sowjetunion.
Ich spreche mit Konrad Weiß hier im Mittagsmagazin auf Radio Korax quasi als Zeitzeuge der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie haben gerade schon darüber gesprochen, über Ihre Arbeit bei Aktion Sühnezeichen. Sie werden auch immer wieder erwähnt als einer der Ersten, der recherchiert hat zu rechten Strukturen in der DDR. Wie sahen diese Recherchen aus? Wie sah Ihre Arbeit da aus?
Ja, im Grunde genommen ist es auch eine Konsequenz meiner Sühnezeichenarbeit gewesen. Ich habe dann als Filmemacher gearbeitet bei der DEFA und habe auch immer versucht, Filme zu dieser Thematik ins Programm zu bekommen. Das war nicht ganz, so ganz einfach. Ich habe einen Film gemacht 1980 über das Tagebuch des David Rubinowitsch, ein jüdischer Junge, ein jüdisches Kind, das in Polen gelebt hat und nach dem Einmarsch der Deutschen vom ersten Tag an Tagebuch geführt hat, sehr genau, sehr akribisch, sehr leidenschaftlich, anders als Anne Frank, ohne jeden literarischen Ehrgeiz, einfach um das, was ihr da erlebt und erlitten hat, zu verarbeiten. Bei dieser Arbeit an dem Film, den ich gemeinsam mit Walter Petri, einem Schriftsteller aus Leipzig, gedreht habe, war mir zum ersten Mal klar geworden, welch starker, latenter Antisemitismus in der DDR tatsächlich vorhanden ist. Wir haben ein halbes Jahr um diesen Film kämpfen müssen. Wir haben darum kämpfen müssen, zum Beispiel das Wort Jude gebrauchen zu können. Wir haben darum kämpfen müssen, einen jüdischen Friedhof im Film zeigen zu können. Das waren alles Auseinandersetzungen. Und da wurde so viel Antisemitismus, latenter Antisemitismus unter der Oberfläche deutlich, im Grunde genommen eben auch staatlich gewollter und staatlich vermittelter Antisemitismus, dass mir dann schon klar war, ich muss mich damit beschäftigen, ich kann das nicht einfach so lassen. Meine Überlegung war damals, ich habe verstanden durch meine Arbeit in Auschwitz 1965 mit Aktion Sühnezeichen, dass ich Verantwortung habe, dass ich politische Verantwortung habe. Nun war es ja so, dass wir in der Wahrnehmung der politischen Verantwortung in der DDR sehr eingeschränkt waren, dass wir sehr, sehr verdeckt tun konnten. Naja, jedenfalls habe ich dann systematisch Material gesammelt und habe dann angefangen zu publizieren. Ich habe außerhalb meiner Filmarbeit auch als Publizist dann mehr und mehr gearbeitet, auch für westdeutsche Zeitungen oder ausländische Zeitungen. Und habe, weil ich das nicht in der DDR veröffentlichen konnte, jedenfalls nicht offiziell veröffentlichen konnte, dann einen längeren Essay geschrieben, Die neue alte Gefahr, der in einer der Untergrundzeitschriften in der DDR erschienen ist, Kontext, ein Aufsatz von mehreren Seiten, wo ich versucht habe, nicht nur die Fakten darzustellen, sondern halt auch zu analysieren, wie kommt das, dass es in diesem sich selbst antifaschistisch verstehenden Staat eben Antisemitismus gibt, einen erwachenden Rechtsradikalismus gibt, erwachenden Nationalismus gibt. Dieser Aufsatz ist dann auch sehr verbreitet worden. Für viele war das überhaupt zum ersten Mal, weil das ja, wie gesagt, in der DDR-Zeitung absolut totgeschwiegen wurde, dass darüber etwas geschrieben wurde und diese Das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht, aber dieses Heft von Kontext, der Untergrundzeitschrift, die ist in einer Auflage von 2000 etwa gedruckt worden und ist dadurch sehr stark verbreitet worden. Viele Leute haben das einfach abgeschrieben, haben das versucht, an die Anschlagtafeln an der Kirche zu hängen. Sowas funktionierte ganz gut. Also das wurde dann auch sehr diskutiert und ich wurde dann auch eingeladen zu Veranstaltungen von Friedenskreisen oder kirchlichen Einrichtungen, um dann halt über meine Gedanken zu sprechen und meine Erkenntnisse zu recherchieren. Das habe ich dann auf dem Umweg über Polen auch in der Bundesrepublik publiziert. Ich hatte dann einen Weg gefunden, man musste das ja möglichst, also es war nicht das Problem, das Manuskript rüberzukriegen, das war ja nicht so schlimm, da gab es immer Freunde und Journalisten aus der Bundesrepublik, die in der DDR akkreditiert waren, die das mitnehmen konnten. Aber ich habe das aus taktischen Gründen gemacht. Ich habe das zuerst in der polnischen Zeitung Politika veröffentlicht, einer ja relativ liberalen Zeitung seit Ende der 80er Jahre. Und der Text ist dann in einer Sonderausgabe des Zeitmagazins erschienen, das es noch damals gab. Das war eine Beilage zur Zeit der Wochenschrift, ein ganzes Heft, wo der Text zusammen mit Fotos von Harald Hauswald aus dieser rechten Szene in der DDR doch für ziemliches Aufsehen erregt hat. Ich habe diesen Text dann auch später noch in Israel veröffentlichen können, im vollen Wortlaut in der Jerusalem Post, eine ganze Seite, oder in der Washington Post, die hat das auch gebracht, jedenfalls in Auszügen und in vielen, vielen anderen Zeitungen auch. Das hat also dann auch wirklich zu einer regen und intensiven Diskussion geführt und mir natürlich einiges an Schwierigkeiten eingebracht.
Sie haben dann 1989 zur Bürgerbewegung Demokratie jetzt gehört, in dem Kontext auch am Runden Tisch teilgenommen und wurden bei den Volkskammerwahlen 1990 in das Parlament der DDR gewählt und waren dann 1990 bis 94 Mitglied des Bundestages. Wir hören noch mal eine historische Aufnahme von Ihnen selbst, Konrad Weiß, aus dem Februar 1990.
Es geht darum, dass wir wirklich diese Trauerarbeit leisten müssen, dass wir wirklich aufarbeiten müssen, was gewesen ist. Das ist ja mein Reden. Und wenn uns das wieder nicht gelingt, das ist uns nach dem Kriege nicht gelungen. Wir haben zwar gesagt, wir sind ein antifaschistischer Staat und es hat Ansätze gegeben, aber es ist nicht in die Tiefe gegangen. Und wenn uns das jetzt auch wieder nicht gelingt, dann sage ich Ihnen, dann ist in 30 oder 40 Jahren, dann kommt dieselbe Scheiße wieder hoch.
Soweit Konrad Weiß 1990. Konrad Weiß jetzt 2021, würde ich gerne noch mal nachfragen, was meinen Sie denn damals für eine Trauerarbeit?
Naja, das war einfach die, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich sage durchaus die Gefahr, dass also durch die Konzentrierung auf die Nation, auf die Wiedervereinigung, das andere, unsere historische Verantwortung aus dem Auge, dass wir das aus dem Auge verlieren könnten, dass diese historische Verantwortung unter dem Alltagsgeschäft der Politik und der massiven Herausforderungen, die wir durch die Wiedervereinigung hatten, dass das an Gewicht verlieren könnte, dass es aus dem Blick geraten könnte. Und ja, das war ein Teil dieser ganzen Diskussion. Diese ganze Diskussion hat es ja damals auch gegeben. Es war durchaus nicht so, dass es nicht bewusst war, sondern es war vielen bewusst, die ähnlich wie ich gedacht haben, die ähnliche Erfahrungen haben. Es hat viele Veranstaltungen gegeben dazu, es hat ganze Diskussionstage und Abende gegeben, wo wir uns mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo Sie das eben zitiert haben. Ich glaube, irgendein Interview war das, glaube ich. Aber es hat uns schon beschäftigt, es hat mich immer beschäftigt. Und naja, damals war es ja auch durchaus so, dass man dafür auch noch klare Worte brauchte, um das zu vermitteln. Und ich glaube, das ist mir damals auch ganz gut gelungen.
Sonst kommt die ganze Scheiße wieder hoch, sagen Sie dort 1990. Vielleicht nochmal rückbezogen eben auf das, worüber wir schon gesprochen haben, die Frage von Kontinuitäten, von Antisemitismus, Rassismus aus der NS-Zeit kommend. Wie blicken Sie denn da heute drauf? Also im heutigen Deutschland in wenigen Tagen wird sich der Anschlag in Hanau zum ersten Mal jähren. Ja, wie ist da Ihre Rückschau?
Ja, meine Rede, die Sie eingangs zitiert haben, das war ja eine unmittelbare Reaktion im Bundestag auf die vorausgegangenen rechtsradikalen Gewalttaten. Das war 1991 im September ein Überfall auf Asylbewerberheim in Hoyerswerda, wo das zum ersten Mal in dieser Massivität und dieser Brutalität öffentlich geworden war. Und dann vor allem auch im August 1992 in Rostock, wo ebenfalls ein Asylbewerberheim und ein Wohnheim von vietnamesischen Gastarbeitern oder Werkarbeitern, wie das in der DDR hieß, in Brand gesetzt worden war, was in der ganzen Welt im Grunde genommen Entsetzen heraufgerufen hat, weil das in dieser Massivität überhaupt nicht bewusst war und überhaupt nicht deutlich war, dass es solche antisemitischen, fremdenfeindlichen Auswürfe gibt. Und vor allem, was da in Rostock so entsetzlich war, das war die schweigende Mehrheit dieser Bewohner aus einem dieser sozialistischen Slums, die da ringsrum standen und den Leuten, die das in Brand gesetzt haben, die Brandsätze da reingeworfen haben, die den Beifall geklatscht haben. Das hat ganz deutlich gemacht, welche Defizite es gibt. Und die waren eben in der DDR andere als in der alten Bundesrepublik. Die alte Bundesrepublik war mehr oder weniger freiwillig, aber einfach durch die Nachkriegsentwicklung, durch die Einbindung in die europäische Gemeinschaft, doch sehr, sehr viel mehr Ausländer gewöhnt. In der DDR gab es keine wirklichen Begegnungen mit Ausländern. Wir hatten zwar Arbeiter in einigen Betrieben aus Kuba, aus Vietnam, aus Angola. Auch da hat es immer wieder mal Übergriffe gegeben, vereinzelte. Aber es hatte nie wirkliche Begegnungen mit Ausländern geben können. Und wenn die DDR-Bürger ins Ausland gereist sind, dann haben sie das auch sehr distanziert oft getan zu der einheimischen Bevölkerung. Also jedenfalls war das nicht immer sehr angenehm, wenn man dann als Deutscher da war und dann diese Landsleute gesehen hat, wie die sich verhalten haben. Jedenfalls diese Distanz, die halt auch durch die staatliche Politik der Mauer und der Abgrenzung ja entstanden war, diese Distanz war natürlich dann auch nicht von einem Tag auf dem anderen überwunden nach der Wiedervereinigung. Zunächst erstmal war es durchaus so, dass auch die meisten DDR-Bürger doch in dieser im Drive dieser Wiedervereinigung, vor allem im Drive der friedlichen Revolution, sich doch sehr aufgeschlossen und auch sehr weltoffen gezeigt haben. Sie hatten endlich die Möglichkeit zu reisen, sie hatten endlich die Möglichkeit dorthin zu reisen, wo sie ihr Leben lang nicht hinreisen durften, also vor allem in die westlichen Länder natürlich, in exotische Länder, aber auch vor allem in die Länder, die unsere Kultur mitgeprägt haben, Italien, Frankreich und so weiter. Das ist sehr wahrgenommen worden, sehr intensiv wahrgenommen und auch sehr froh wahrgenommen worden, aber dann eben verdrängt worden doch durch die Sorgen, durch die Alltagslasten der Wiedervereinigung, die natürlich im Osten viel stärker zu tragen waren als im Westen. Viele Menschen sind damals arbeitslos geworden, haben ihre Wohnungen verloren zum Teil, haben umziehen müssen, haben sich völlig neu orientieren müssen. Und da ist ein uralter Mechanismus, den wir schon aus der Bibel kennen, praktisch im Grunde in Kraft getreten, dass nämlich die Leute versucht haben, Schuldböcke zu suchen, denen das aufgebürdet wird, was ihnen missfällt, was sie selber belastet, was sie selber nicht tragen wollen. Und das waren dann eben die Schwächsten in der Gesellschaft, vor allem aber auch Ausländer, die hier Asyl gesucht haben oder halt ausländische Arbeiter, die hier gelebt haben, aber eben auch nicht unter uns gelebt haben, wie das in der Bundesrepublik war, die ja zwar zum Teil zwar auch in eigenen Vierteln oder in eigenen Straßen gelebt haben, aber das mehr aus praktischen, aus sozialen Gründen, um einfach näher zu sein. Aber in der DDR war das staatlich gewollt. In der DDR durfte es das nicht geben, dass man sich mit jemandem unterhielt. Wir hatten hier in Pankow, wo ich wohne, die Parteischule für ausländische Parteikader, die da völlig abgesperrt waren. Man sah die ab und zu, aber die durften nicht ohne Begleitung eines DDR-Parteimenschen rausgehen. Wenn man sich mit denen mal in der Kneipe treffen wollte oder mit denen mal sprechen wollte, da gingen die immer dazwischen. Das war also eine ganz bewusste Isolierung der DDR-Bürger. Diese Defizite, die da sich über Jahrzehnte angehäuft haben, die waren dann eben auch nicht innerhalb von wenigen Wochen, Monaten oder Jahren auch verschwunden, sodass das alles auch da mitgewirkt hat, dass es im Grunde genommen auch wieder zu diesen unreflektierten und ja auch törichten, letzten Endes ja auch törichten, ekelerregenden Feindseligkeiten gegenüber Ausländern gekommen ist.